Kinderschutz-Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast.
Mein Name ist Jerome Braun und ich darf Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Ganz besonders heute, ich habe auch unsere Praktikantin Maria dabei. Maria darf nachher auch die ein oder andere Frage stellen. Hallo Maria.
Hallo Jerome, freut mich hier dabei zu sein.
Klasse. Ja, aber es geht vor allem auch um unseren Gast und da freue ich mich ganz besonders heute in Hessen sein zu dürfen bei Miriam Selleke. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin zunächst, dann hat sie in einer Kita auch lange gearbeitet, 2019 ein Institut für Kinderrechte gegründet, dann 2020 ins Ministerium gekommen und jetzt auch unter neuer Bezeichnung seit März 2024 Landesbeauftragte für die Förderung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Herzlich willkommen, liebe Frau Selleke.
Danke, dass ich da sein darf. Ich bin gespannt, was wir besprechen.
Das ist immer eine Wundertüte. Wir fangen dann irgendwie an und gucken. Aber ich glaube, es liegt nahe, mit Ihnen über das Thema Kinderrechte und Politik zu sprechen. Und wenn man sich das so anschaut, Sie sollen ja insbesondere den Bereich Beteiligungs- und Förderrechte stärken und auch das Monitoring für Kinderrechte in Hessen überwachen sozusagen. Ich habe so das Gefühl, Hessen meint es wirklich ernst mit den Kinderrechten. Würden Sie das unterstreichen?
Absolut. Also nicht nur, dass Hessen ja das erste Bundesland war, das eine hauptamtliche Kinderrechtebeauftragte benannt hat. Wir sind ja auch mit dem Monitoring Pioniere. Also Hessen ist das erste Bundesland, das so eine systematische Überprüfung des Standorts, wo sind wir bei der Umsetzung der Kinderrechte überhaupt, initiiert hat. Und das macht natürlich auch niemand am Schreibtisch und das macht man auch nicht im Ministerium, sondern dafür beauftragt man dann wiederum die einzige unabhängige Stelle für Kinderrechte-Monitoring und das ist die Monitoring-Stelle am Deutschen Institut für Menschenrechte und die setzen das Monitoring um und ich koordiniere und überwache und schaue, was passiert mit den Ergebnissen, wie kriegen wir diese Ergebnisse in die Politik, wie kriegen wir sie aber auch in die Zivilgesellschaft und wie kriegen wir sie zu den Leuten, die letztendlich auch mit Kindern und Jugendlichen selbst arbeiten.
Sie haben ja im Jahr 2018, glaube ich, war der Hessische Landtag, wo entschieden hat, die Kinderrechte in die Verfassung aufzunehmen. Hatte Hessen einfach die Schnauze voll, dass es die Bundesregierung oder auf Bundesebene seit 30 Jahren nicht funktioniert und dann gesagt, wir machen einfach?
Also ich glaube, dass es ein paar Situationen, Ereignisse und Themen gab, die in Hessen einfach in den Jahren vorher so aufgeklatscht sind. Dazu gehört zum Beispiel alles, was rund um die Odenwaldschule auch im politischen Raum stark thematisiert wurde. Und da hat man dann, glaube ich, schon auch als Landespolitik erkannt, wir müssen aktiv werden und wir wollen das Thema stärken. Und letztendlich war es ja aber nicht die Landespolitik alleine, die entschieden hat, wir nehmen das Thema Kinderrechte in die Landesverfassung auf, sondern man hat eine Bürgerentscheidung dazu gemacht und hat die hessischen BürgerInnen gefragt, also zumindest die, die wählen dürfen, ist ja schon auch nochmal
ein weiteres Thema.
Ja, ne? Wer darf wählen? Aber die wählen dürfen und von denen haben dann 63% an der Wahl teilgenommen und 89% haben für eine Aufnahme der Formulierung in die hessische Landesverfassung votiert. Und die Formulierung, so wie sie da jetzt steht, ich meine, inzwischen sind es ja alle Bundesländer, die Kinderrechte in die Landesverfassung oder in die Präambeln, in die Hamburg zum Beispiel war jetzt das letzte Stadtstaat, der das in die Präambel mit aufgenommen hat, ist Hessen immer noch eins von den 5 Bundesländern mit der stärksten und weitest reichenden Formulierung, weil alle 4 Grundprinzipien der Kinderrechte in der hessischen Landesverfassung verortet sind und auch an der Stelle sozusagen mit in die hessische Gemeindeordnung mit aufgenommen wurden. Auch da gibt es jetzt einen Paragraph 4a, A oder C, weiß ich nicht genau, ich glaube 4a, Kinder und Jugendliche müssen an alle sie betreffenden Fragen beteiligt werden. Und das, finde ich, ist nicht nur sozusagen ein krasses Mandat der hessischen BürgerInnen, die sich bekannt und eingesetzt haben, sondern auch der Landespolitik dazu, auch aktiv zu werden. Und es setzt sich sofort. Also wir haben ja in der letzten Legislaturperiode auch diesen Landesaktionsplan gegen sexualisierte Gewalt. Der wurde neu aufgelegt und überarbeitet mit über 130 ExpertInnen und vielen Maßnahmen, die davon jetzt umgesetzt werden. Und auch wenn man sich den Koalitionsvertrag der jetzigen neuen Landesregierung anschaut, dann sieht man, dass das Thema Kinder und deren Rechte, Prävention, Recht auf Aufwachsen frei von sexualisierter Gewalt oder Recht auf Gesundheit oder aber auch die Lebenslage von Kindern, die von Armut betroffen sind, an ganz vielen Stellen im Koalitionsvertrag auch sichtbar werden.
Wie es dann auch so ist in der Politik, es werden Dinge in Verträge geschrieben, in Präambeln geschrieben, aber natürlich geht es darum, wie wird es umgesetzt. Wenn ich mir ein Statement auch aus dem Bericht des Monitorings anschaue, wir wollen, dass alle Kinder in Hessen ihre Rechte kennen und alle Erwachsenen die Rechte der Kinder sozusagen kennen. Ich meine, kennen ist das eine, das ist natürlich ein wichtiger, wahrscheinlich erster Schritt. Aber reicht das aus? Ich bin von Natur aus ein sehr ungeduldiger Mensch und würde sagen, ja, man kann das politisch schön formulieren, aber was bedeutet es auch und wie kann es ins Doing auch kommen?
Das ist ja der erste Zwischenbericht des ersten Ländermonitorings. Also Monitoring bedeutet ja vom Verfahren her, dass man verstetigt und kontinuierlich zu unterschiedlichen Messzeitpunkten unterschiedliche Indikatoren anschaut. Und in diesem ersten Bericht hat das Deutsche Institut für Menschenrechte eben geschaut, wie bekannt sind die Kinderrechte. Inzwischen liegt mir der nächste Zwischenbericht, nämlich zur Frage der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen vor. Der ist noch nicht veröffentlicht, da arbeiten wir gerade dran. Aber das ist tatsächlich sehr spannend, weil das bezieht sich natürlich auch aufeinander, wie alles in der Kinderrechtskonvention. Und eines der spannenden Ergebnisse, es gibt mehrere spannende Ergebnisse, zum Beispiel, dass Kinder und Jugendliche am meisten immer noch aus der Schule über ihre Rechte erfahren. Und ich finde, da lohnt es sich dann schon auch noch mal genauer hinzuschauen und zu gucken, was wird da in der Schule besprochen und wie nimmt es auch Einfluss auf das System Schule. Und das andere sehr spannende Ergebnis, zumindest für mich, und das ist auch das, womit ich konkret weiterarbeite, ist, dass wir eben herausgefunden haben durch das Monitoring, und das ist eine repräsentative Zahl, dass fast 90% der hessischen Verwaltung angeben, die Kinderrechte nur vom Namen her zu kennen. So, und jetzt wissen wir, dass Kinder und Jugendliche stark davon profitieren und auch ihr subjektives Wohlbefinden messbar steigt, wenn Kinder über ihre Rechte informiert sind. Und das ist ja auch alles schön und gut und sehr wichtig und relevant. Tatsächlich sind aber ja die zentralen Orte für die tatsächliche Umsetzung und die Gewährleistung der Rechte unter anderem oder vor allem auch die Verwaltungen. Und da wissen wir jetzt eben aus diesem Monitoring in ganz klaren Zahlen belegt, das, was vorher alle gefühlt haben, da müssen wir ran. Und wir wissen auch, wir brauchen viel mehr Bildungsmaterial für erwachsene Personen. Wir brauchen viel mehr Fortbildungsmaßnahmen, um letztendlich auch mit unterschiedlichen Charakteren, die man so in einer hessischen Verwaltung antrifft, darüber zu sprechen, was da genau in der Landesverfassung, der HGO und aber auch im Bundesgesetz sozusagen steht. Und das ist natürlich etwas, was jetzt dann auch unter anderem auch in politische Maßnahmen übersetzt werden muss. Also ich bin ja nur eine kleine Landesbeauftragte und klar kann ich mir Dinge überlegen, aber wichtig ist natürlich, was auf struktureller Ebene jetzt auch damit passiert.
Jetzt haben Sie es gerade gesagt, ich finde es erstmal spannend, dass es dieses Ergebnis gibt, dass in der Verwaltung noch vieles im Argen liegt. Und sozusagen auch vor Ort wahrscheinlich in den Fachberatungsstellen, in den Ämtern, wie kann man da Kinderrechte überhaupt leben und ins Doing bringen. Aber ich glaube, der Kern des Ganzen ist ja auch eine Haltungsfrage dahinter. Wie kann man Menschen, die vielleicht da schon 30, 40 Jahre im Amt arbeiten, eine Haltungsveränderung herbeiführen? Das wäre so der erste Teil meiner Frage. Und der zweite Teil wäre natürlich an Sie als Landesbeauftragte. welche Haltung ist Ihnen wichtig und trägt die auch weiter? Ist es auch diese Haltung gegenüber Kindern und ihren Rechten, die dann auch in die Ministerien und in die Ämter und in die Verwaltungen getragen werden sollen?
Ist ja schon mal eine komplexe Frage. Ich muss mich sortieren. Ich fange mal an bei, wie kann man zu Haltungsänderungen führen? Und da würde ich eigentlich gerne erstmal antworten mit, muss man ja nicht zwingend. Es geht ja auch schlicht darum, Rechte und Gesetze umzusetzen. Mhm. Ja, also für mich geht's schon auch nochmal darum, deutlich und verbindlich zu machen, ey, Personen im öffentlichen Dienst haben auch entsprechende Rechte umzusetzen. Und das ist ihr Arbeitsvertrag, Auftrag. Ob sie das jetzt cool finden oder nicht, ob sie sich damit besonders identifizieren können oder nicht, das ist das, was sie tun müssen. Und wenn sie es selbst nicht können, weil ihnen die Methoden oder die Strategien dazu fehlen, dann ist es zumindest ihr Auftrag zu schauen, wo kriege ich die entsprechende Hilfe her? Wen gibt es vielleicht noch in meiner Kommune, den ich damit um Unterstützung bitten kann? Was macht zum Beispiel die Freie und offene Jugendhilfe? Was machen die Jugendtreffs und so weiter und so fort? Kann ich die nicht fragen und bitten, mich bei meinem Anliegen zu unterstützen? Da geht es jetzt zum Beispiel um die Frage, wie gestalte ich die Bushaltestelle neu? Und das ist absolut, finde ich, nachvollziehbar, dass eine Person, die in der Verwaltung arbeitet, nicht Change Management aus dem FF beherrscht und Strategien der Haltungsänderung oder der Beteiligungsmaßnahmen irgendwie aus der Tasche ziehen kann. Aber sie sollte zumindest wissen, dass es ihr Auftrag ist, dann auch mit Kindern und Jugendlichen, die diese Bushaltestelle regelmäßig nutzen, zu befragen. Und es muss sie ja nicht zwingend selbst machen. Mhm. Ja? Und für mich wird es schon mal sozusagen auch darum gehen, bei Beteiligung geht es für mich aber auch nicht immer darum, sozusagen das Mikro unter jeder Manns, Fraus, Kinds Nase zu halten, sondern manchmal auch einfach zu schauen, was ist denn an Wissen bereits vorhanden? Worauf kann ich mich denn beziehen? Weil es sonst schnell auch so eine Form von Scheinbeteiligung wird. So, jetzt habe ich den anderen Teil der Frage auch schon wieder vergessen.
Eigentlich geht es mir um Ihre persönliche Haltung letztlich. Die ist ja ganz entscheidend als Landesbeauftragte. Wenn Sie eine Verwaltende, ich bin ein bisschen suggestiv, aber wenn Sie eine Verwaltende Denke hätten, glaube ich, würde die Position fehlbesetzt sein, würde ich mal meinen. Aber vielleicht beschreiben Sie mal, was Sie so antreibt und aus welcher tiefen Überzeugung heraus vielleicht Sie diese Themen auch in Hessen voranbringen.
Also vorneweg, ich bin ja Erziehungswissenschaftlerin und keine Verwaltungsfachkraft. Das muss ich ja mal ins Feld führen.
Hilft schon mal, ne?
Ich habe irgendwann mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, die hat auch irgendwie geholfen. Und muss aber sagen, dass ich als Person, die vor allem im öffentlichen Dienst gearbeitet hat, ja vorher schon in einer Kommune, in der ich für Kitas zuständig war, schon auch eine Form von Liebe für die Verwaltung entwickelt habe. Insofern sie mich auch sein lässt, wie mich ich bin. auch das gehört ja dazu. Ich finde, dass in Verwaltung großartige Dinge passieren. Ich finde, dass eine Verwaltung sehr viele, sehr relevante gesellschaftliche Themen umsetzt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir es schaffen, die Verwaltung zu transformieren, dass wir dann auch die Gesellschaft transformieren. Und insofern stehe ich eigentlich Verwaltung erstmal per se positiv gegenüber. Und ich habe es auch schon erlebt, dass in Verwaltungen, wo Akteure waren, die als Verwaltungskräfte das Thema der Kinderrechte für sich entdeckt haben, dass da richtig viel in Bewegung gekommen ist, weil die Sprache der Verwaltung sprechen. Also ich kann mich noch sehr, also sehr bemühen, wie ich möchte. Ich werde nie Verwaltungssprache sprechen können, sage ich mal. Aber wenn man jemanden hat, der diese Systemsprache beherrscht, dann geht total viel. Und bei der Frage von meiner Haltung zur Kinderrechtskonvention, also in der Konvention kann man oder an der Konvention kann man ja auch eine Menge kritisieren, aber grundsätzlich ist meine Perspektive darauf immer auch eine Gerechtigkeitsperspektive gewesen und eine Ungleichheitsperspektive. Also für mich ist der relevante Moment an der Umsetzung von Kinderrechten eben die große Machtfrage. Wer hat was zu sagen, wer bekommt wie viel Macht zugesprochen. Und da merken wir halt einfach, dass in allen Lebensbereichen von Kindern und Jugendlichen eben diese Machtfrage zu ihrem Nachteil ausgelegt ist. Und um das mal sozusagen biografisch auszudrücken, ich habe eine Ausbildung gemacht und ich wusste, ich möchte nochmal studieren und ich habe mich dann für Pädagogik entschieden. Ich wusste aber nicht so richtig genau, was das ist. Ich habe in Frankfurt studiert, das ist Frankfurter Schule, kritische Theorie und so weiter und so fort. Und selbst dann wusste ich noch nicht, was ich damit machen möchte. Und ich bin irgendwann in einem Seminar, das war nach der Geburt meiner Tochter, die im Oktober geboren wurde. Das heißt, ich musste über die Seminar-Restplatzbörse einen Platz belegen und bin dann in einem sehr aufwendigen, weil 4-Semester-Wochenstunden-Seminar über 2 Semester gelandet, Forschen mit Kindern. Und habe in diesem Seminar verstanden, dass alle gesellschaftlich relevanten Diskurse, also die Fragen um Identität, Macht, Gerechtigkeit und so weiter und so fort, im Diskurs rund um Kindheit und Aufwachsbedingungen, Vorstellung von guter Kindheit sich sammeln und dort auch beantwortet werden können. Und das ist mein Zugang zu der kinderrechtlichen Frage, nämlich sozusagen die Frage von, wie können wir als Gesellschaft miteinander leben, wie kann jeder mit an den Tisch kommen.
Das ist ja, finde ich ja schön, sozusagen diese grundlegendes Verständnis. Aber ich finde es auch toll, dass Sie die Verwaltung jetzt erstmal auch positiv sehen, weil per se denkt man immer, um Gottes Willen von außen, die Verwaltung, ne? Aber ich finde es total spannend man muss ja auch mal eine Lanze dafür brechen, finde ich gut und wichtig, weil letztlich ohne eine funktionierende Verwaltung, wären wir wahrscheinlich auch nicht da, wo wir als Land dann auch sind, ja. Sie sind ja, oder ich frage es anders, sind Sie Teil der Landesregierung? Doch ja, politisch. Wie verträgt sich das, wenn ich jetzt eine Analogie zum Beispiel zur UBSKM herleite, die ja unabhängig ist? Ja. Wie verträgt sich sozusagen das, dass Sie im Apparat, in der Verwaltung drin sind, aber dann doch für die Rechte von Kindern und Jugendlichen einstehen sollen?
Das ist eine Frage, die mich immer wieder mal beschäftigt, aber vielleicht anders, als man es denkt. Wir hatten neulich Besuch in Berlin von der Vorsitzenden des Kinderrechteausschusses der Vereinten Nationen, Anne Skelton, und haben da auch noch mal über die Frage der Unabhängigkeit diskutiert. Und aus der Perspektive des Ausschusses ist es eben relevant, dass diese beauftragten Personen unabhängige Personen sind. Und das bin ich nicht. Also ich habe einen Arbeitsvertrag in einem Ministerium, ist ein bisschen schräger Arbeitsvertrag, aber es ist ein Arbeitsvertrag. Mein Büro ist in einem Ministerium. Ich bin in einem Organigramm irgendwo verortet als Stabsstelle in einem Ministerium und habe regelmäßige Gespräche mit MinisterInnen, Staatssekretärinnen und so weiter. Und das bedeutet, dass ich nicht unabhängig bin, auch bei den Themen, die ich bewege. Ich spreche die ab. Ja. Und gleichzeitig ist es aber so, dass man durchaus auch nochmal schauen kann, wie füllt man die Rolle aus und wo kriegt man sozusagen den Aspekt der Unabhängigkeit doch noch hin. Und deswegen ist es so wichtig und relevant, dass insbesondere dieses Monitoring nichts ist, womit ich irgendein Institut beauftragt habe, das irgendwie freischwebend hier irgendwie unterwegs ist, sondern dass ich damit das Deutsche Institut für Menschenrechte beauftragt habe, als die unabhängige Stelle nach Pariser Hochsiegeligkeit und Dreifaltigkeitskriterien. Ich weiß es nicht genau, da gibt es auch Wörter für. Das ist, finde ich, wichtig, weil wir damit nochmal unabhängige Zahlen bekommen und ich wiederum aus dem System heraus schauen kann, wie kriege ich das in die Systeme kommuniziert. Und ich erlebe schon auch, also es gibt ja durchaus auch in Hessen diese aktiven NGOs wie Makista oder wie immer in allen anderen Bundesländern auch der Kinderschutzbund und weitere sehr wichtige Akteure im Feld der Kinderrechte, die durchaus auch immer mal eigene Initiativen starten, mit denen ich durchaus auch im Gespräch bin. Gleichzeitig ermöglicht eben diese Verortung im System, dass auch Personen aus dem System zu mir kommen und sagen, hey, hier ist ein Thema, das ist doch eigentlich ein kinderrechtliches Thema, können wir dazu zusammenarbeiten? Mhm. Und ich glaube, das wäre nicht in der Form möglich, wenn ich unabhängig und irgendwie freischwebend wäre vor dem Hintergrund von, was ist eigentlich genau unabhängig? Mhm. Das erleben wir jetzt ja auch bei der Frage der Ombudsstellen im 9a SGB 8. Da haben wir das Konzept hier entwickelt. Also ich habe von Minister den Auftrag bekommen, dafür ein Konzept zu entwickeln. Das haben wir dann in einem breiten Beteiligungsprozess gemacht. Und da war uns auch dann wieder sehr wichtig zu schauen, wie kriegen wir hierfür den Aspekt der Unabhängigkeit auch im Trägerformat gewährleistet und umgesetzt.
Also von daher kann man wirklich positiv ja auch sehen, vielleicht wäre die Durchsetzungskraft für die Themen, die wahrscheinlich auch in Zukunft noch anstehen, um überhaupt erstmal die Kinderrechte so breit in alle Köpfe und dann auch in die Umsetzung zu bringen, wäre vielleicht auch dann gar nicht möglich, wenn sie nicht gerade im Ministerium ihre Stelle hätten. Von daher kann man es ja auch tatsächlich wirklich positiv sehen und wirklich Synergien erkennen, finde ich ja also nicht nicht abwegig sozusagen.
Ja, nee, nicht abwegig, immer noch nicht sozusagen im Sinne des Kinderrechteausschusses, und das finde ich schon auch nochmal wichtig auch zu betonen an der Stelle. Aber mein Plädoyer wäre deshalb auch immer weiterhin für ein Format auf Bundesebene. Wir haben ja jetzt noch zwei andere oder beziehungsweise drei andere Bundesländer mit ähnlichen Strukturen, also Brandenburg, Frau Krumrei, Sachsen, Frau Rüttrich und dann noch Herr Pech. Und Nordrhein-Westfalen steht ja auch in den Startlöchern, eine ähnliche Struktur zu schaffen, und diskutieren das ja auch alle auf der politischen Ebene, wie man das gut umsetzen kann. Wenn man sich das dann auch nochmal anschaut, Frau Krumrei ist zum Beispiel auch in einem Ministerium angedockt, aber sie ist unabhängig. Was das dann konkret bedeutet, finde ich, da muss man dann schon noch mal ins Kleingedruckte schauen. Mein Plädoyer wäre aber deshalb trotzdem immer noch mal zu gucken, gäbe es nicht eine Übersetzung auf Bundesebene, die dann tatsächlich unabhängig agieren kann. Ich glaube, das würde an der Stelle noch mal für eine andere oder besondere Nachhaltigkeit sorgen können.
Um dann vielleicht auch irgendwann zum Verfassungsrang der Kinderrechte im Grundgesetz in unserer Verfassung einfach zu kommen.
So ist es, ja.
Ja. Ja. Was, jetzt haben wir sehr theoretisch natürlich die Strukturen uns so ein bisschen angeschaut. Was bedeutet das denn in Hessen ganz konkret für Kinder, ihre Rechte auch vielleicht einzuklagen? Ist es denn überhaupt möglich? Und wie funktioniert das? Dass man mal da so ein paar praktische Beispiele hören von Ihnen.
Ja, also ich war letzte Woche Freitag in einer Grundschule bei der SchülerInnenvertretung, weil die in ihrem Gremium über Kinderrechte gesprochen haben und darüber, wie sie das umsetzen können. Und in dem Gremium haben sie erfahren, dass es eine Beauftragte gibt. Und dann haben sie gedacht, oh ja, dann laden wir die doch mal ein. Und das sind natürlich die besonders reizenden Termine, die ich gerne wahrnehme, die aber ein Stück weit außerhalb der Systeme und Strukturen laufen. Es gibt substanzielle Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den Dingen, die ich tue. Also zum Beispiel, um beim Monitoring zu bleiben, haben wir schon in die Konzeptentwicklung des Monitorings Selbst- und Interessensvertretung eingebunden. Ich bin im sehr regelmäßigen Austausch mit den Selbst- und Interessensvertretungen, nicht allen, aber einigen. Spannend ist aber an der Stelle auch zu schauen, wer ist denn eigentlich Selbst- und Interessensvertretung und haben wir genug davon? Da finde ich zum Beispiel auch gerade die Frage der Selbst- und Interessensvertretung von Kindern mit Behinderung. Mhm. Da gibt es eigentlich, also meines Wissens, so gut wie gar nichts. Wir hatten im April eine Kinderrechte-Werkstatt, auch im Zusammenhang mit dem Monitoring, und haben da alle hessischen Selbst- und Interessensvertretungen auch eingeladen. Es kamen, ich glaube, paar und 30 Kinder und Jugendliche dann auch tatsächlich hin. Es ist ja für die auch immer sehr aufwendig und schwierig. Und tatsächlich nur ein Kind als das sich identifiziert hat als Interessensvertretung von Kindern mit Behinderung. Also ich meine, auch das ist ja irgendwie eine lustige Frage, weil wir wissen, dass ich glaube, jedes dritte bis fünfte Kind chronisch krank ist. Und dann verschwimmt ja auch die Frage nach Kindern mit Behinderung. Mhm. Aber also ganz praktisch ist es so, dass es unterschiedliche Akteure und NetzwerkpartnerInnen gibt als Selbst- und Interessensvertretung. Und die beziehe ich bei meinen Themen sehr regelmäßig mit ein. Vor allem, wenn es grundsätzliche Dinge zu besprechen gibt. Zum Beispiel unser Landesprogramm Präventionsketten gegen Kinderarmut. Da habe ich schon in der Konzeptentwicklung unter anderem mit dem Landesheimrat gesprochen, weil ich wissen wollte, wie junge Menschen selbst Hilfesysteme wahrnehmen, was sie selbst gut finden, was sie sich wünschen würden, um das dann sozusagen ins Konzept mit einzubauen. Hier bei unserer Neuauflage der politischen Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt haben wir die Maßnahmen, die die Erwachsenen entwickelt haben, in mehreren Workshop-Formaten mit Kindern und Jugendlichen besprochen. Dazu habe ich eine wissenschaftliche Begleitung da mit dabei gehabt, weil ich finde, also ich bin ja auch nur eine Person und dann braucht es schon auch nochmal sozusagen die Fachlichkeit an der Stelle, auch wenn ich pädagogische Fachkraft sein könnte. aber ich erlebe tatsächlich, dass auch im politischen Raum diese Rolle auch dafür genutzt wird, zu fragen oder beziehungsweise die Brücke zu bauen zu Perspektiven junger Menschen.
Man kennt ja, also ich habe auch schon einige Veranstaltungen gemacht, zum Beispiel mal ein Kinderparlament mit einer Oberbürgermeisterin. Da ist man ja immer so sehr schnell an der Grenze zwischen Greenwashing oder einfach diese Scheinbeteiligung darzustellen. Und die Herausforderung in der Praxis war für mich dann immer im kleineren Rahmen zu sagen, na, wie wähle ich überhaupt die Kinder und Jugendlichen aus? Sind sie denn auch handverlesen sozusagen? Geben sie genau die Antworten, die ich vielleicht hören möchte? Das sind ja alles so Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss, wenn man wirkliche, echte Meinungen haben möchte. Auch die Grenzen der Teilhabe. Ne? Also ist ja das Gleiche. Ich kann vielleicht zu bestimmten Dingen kann ich Kinder befragen und Jugendliche. Aber es gibt wahrscheinlich auch Themen, wo man sie befragen könnte, aber wo man eigentlich weiß, also ob jetzt da was Sinnvolles herauskommt. Das sind ja alles so Fragen. Ich nehme an, dass Sie sich mit denen ständig beschäftigen müssen. Das ist ja eigentlich ein Kern des Ganzen. Wie gehen Sie damit um? Oder gibt es da vielleicht auch schon Strukturen, die beginnen zumindest zu wachsen, um etwas auch wirklich zu institutionalisieren und auch vielleicht in die Gemeinden, Kommunen runterzubrechen?
Also das sind ja im Grunde zwei Fragen. Die eine Frage ist nach den Systemen von Beteiligung, also welche verbindlichen Beteiligungssysteme gibt es? Und die andere ist ja die inhaltliche Frage oder die Qualitätsfrage, was ist eigentlich eine gute Beteiligung? Mhm. Ja. Und das finde ich total spannend, weil insbesondere erwachsene PolitikerInnen dann häufig auch die tolle Idee haben, junge Menschen zu beteiligen. Also immer häufiger, es scheint en vogue zu sein. Ich will aber keinem was unterstellen. Also ich würde eher sagen, es kommt an. Und dann kommt aber direkt auch der Hinweis, aber bitte nicht immer die gleichen Jugendlichen. Mhm. Und dann muss ich schon sagen, okay, wow, weil das ist ja kein Kriterium, mit dem man an Erwachsene herantreten würde. Also ich würde mich auch nicht vor eine Kommunalpolitik stellen und sagen, also was ihr zu sagen habt, das nehme ich nicht so richtig ernst, weil ihr seid alle alt, weiß und männlich, sondern ich würde sagen, die da sind, sind die richtigen. So, und jetzt haben wir aber ja sozusagen bei den jungen Leuten eine große Vielfalt, wie auch bei den älteren Leuten eine große Vielfalt, surprise, surprise. Aber ich habe auch den Anspruch sozusagen jetzt herauszufinden, was junge Leute denken, vor dem Hintergrund, dass es nur sehr wenig gewählte Interessensvertretung gibt. Also gäbe es ein Wahlrecht, ja, müsste ich mir die Frage vielleicht in dem Format nicht stellen, weil man hätte dann eine Struktur von demokratischer Beteiligung. Wenn es aber darum geht, junge Menschen als Expert in ihrer Lebenswelt zu befragen und sie zu fragen, zum Beispiel, wie löse ich denn dieses und jenes Problem, dann bin ich als erwachsene Person in der Verantwortung hinzugehen und eine gescheite Frage zu stellen. Also wenn ich sozusagen die Idee habe, ich möchte Schule abbrechen, Schülerinnen dazu fragen, wie wir sie wieder ins Schulsystem oder ins Bildungssystem reinkriegen können, dann mache ich nicht in einem Ministerium, in einem Sitzungssaal einen Termin dazu und lade irgendwie die SchülerInnenvertretung ein. Die sind auch wichtig, die muss ich auch fragen. Aber ich muss vor allem die jungen Leute fragen, die es erlebt haben, weil ich nur dann an die echte ExpertInnen-Meinung komme. Und dann brauche ich auch gewisse Kompetenzen, die Fragen so zu stellen, dass was kommt. Ich habe ein nettes Beispiel dafür. Während der Pandemie war es dem Minister wichtig, mit jungen Menschen auch mal ein Gespräch zu führen und sie zu fragen, wie es ihnen geht. Wir sind dafür nach Offenbach gefahren. Offenbach ist eine Stadt, in der es einen sehr hohen Armutsanteil gibt, aber es ist auch eine wundervolle, vielfältige Stadt. Also ich mag Offenbach sehr. Und wir haben dafür einen Jugendtreff angesprochen, der auch das Jugendparlament Offenbach begleitet. Und ich wollte dann aber noch Kinder und Jugendliche aus dem Scout-Projekt ansprechen, an diesem Termin teilzunehmen. Das Scout-Projekt sind eben solche SchulabbrecherInnen. Und die brechen nicht die Schule ab, weil sie irgendwelche Ängste und Phobien entwickelt haben, sondern die brechen die Schule ab, weil die Familien so strukturschwach sind und sie von zu Hause aus wenig Unterstützung haben, eben diese Strukturen zu nutzen und irgendwie in ihnen zurechtzufinden. Und ich war dreimal dort. Beim ersten Mal habe ich einfach die Kinder in ihrem Scout-Projekt besucht und habe mir die Räumlichkeiten angeguckt. Beim zweiten Mal habe ich denen irgendwas erzählt und mich vorgestellt und wir haben ein bisschen Workshop miteinander gemacht. Und beim dritten Mal habe ich dann die Einladung zu diesem Termin ausgesprochen, weil diese Kinder gesagt haben, da kommen wir doch nicht hin. Also die anderen, die können sich doch viel besser ausdrücken als wir. Wir kommen hier doch gar nicht dazu, irgendwas zu sagen. Und wenn wir was sagen, dann blamieren wir uns vollkommen. Mhm. Und es brauchte diese drei Termine, bis die mir geglaubt haben, dass ich den Termin so gestalte, dass sie da durchaus was zu sagen haben und dass es wichtig ist, dass sie kommen und erzählen, wie für sie Corona und Fernunterricht und so weiter gewesen ist. Mhm. Und es war so, es kam dann letztendlich einer der Schüler aus diesem Scout-Projekt, es sind nicht sehr viele, also eins ist eine gute Quote für mich gewesen, sagen wir es so. Und der hat so viele Sachen gesagt, Minister hat die dann später sogar bei einer Pressekonferenz zitiert, die er gesagt hat. Und ich würde sagen, von diesem Termin und dem von mir sehr hohen zeitlichen Aufwand, der vorher darin gesteckt hat, um das so sozusagen zu gewährleisten, haben alle profitiert. Also der junge Mann, der da war, der ist 30 Zentimeter größer nach Hause gegangen. Minister konnte so viel aus der lebensweltlichen Erfahrung dieser Kinder mitnehmen, dass ich denke, dass es sich sowas von lohnt, diese Extrameile immer wieder auch zu gehen.
Jetzt haben wir ja hier eine junge Dame auch sitzen. Das wird mich tatsächlich ganz spontan, nicht geplant, interessieren. Was, wenn du jetzt eine Landesbeauftragte hast, was wäre deine Erwartungshaltung an jemand, der am Hebel sitzt, um Rechte von jungen Menschen umzusetzen? Hast du da eine spontane Idee?
Also ich denke, es ist natürlich oft so, dass man erwartet, dass die Menschen, die in der Politik oder in der Verwaltung sitzen, sich nicht unbedingt für Kinder und Jugendliche interessieren und da vielleicht eine bestimmte Distanz besteht. Ich denke, das ist das größte Problem. Und ich denke, es wäre wichtig, dass die Leute, die dann kommen vom Ministerium, Verwaltung etc., dann wirklich die Probleme der Kinder und Jugendlichen nachvollziehen können und eben nicht von oben herab darauf schauen und das Ganze generalisieren, sondern eben wirklich versuchen, ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Ich denke, das wäre mein Hauptkriterium tatsächlich.
Das ist hier total spannend, ne? Und ich erlebe da echt gerade eine komplexe Welt. Also weil dieser Anwurf, dass Politik sich nicht wirklich interessiert, den würde ich so gar nicht wahrnehmen. Es gibt durchaus PolitikerInnen, wenn ich das mal so flapsig formulieren darf, die ich auf Kinder auch nicht loslassen wollte. lösen wir das mal sozusagen von dem Berufsfeld PolitikerInnen, dann würde ich sagen allgemein Erwachsene, die ich nicht auf Kinder und Jugendliche loslassen wollte, eben nämlich die, die nicht verstanden haben, dass junge Menschen als Expertin ihrer Lebenswelt sprechen, ja, und dass sie Interessen haben, die sie auch vertreten wissen wollen. Aber nehmen wir mal letzte Woche Mittwoch, da hatte ich am gleichen Tag mehrere Telefonate von politischen Interessensvertretungen, die gerade sich überlegen, wie kriegen wir denn sozusagen Jugendperspektiven verbindlich in auch landespolitische Initiativen, also PolitikerInnen, die sich fragen, wie kriegen wir das denn jetzt gut hin? Ja, aber gleichzeitig eine sehr gute Freundin von mir, die lehrt an der Universität und irgendwie einen Vortrag gehalten hat vor 50 Jugend- und Sozialarbeitenden, die irgendwie erzählt haben, dass sie gar nicht wissen, wie sie das mit der Beteiligung gut hinbekommen sollen. Ja, also vor dem Hintergrund von Ressourcen und Zugängen und so weiter und so fort. Und so um diese Frage der Beteiligung, die da in so vielen Rechten und Gesetzen steht, da ranken sich so viele vermeintliche Hürden, Herausforderungen, Denkblockaden, und zwar nicht nur bei denen, denen man unterstellt, dass sie es ja machen müssten, sondern auch bei denen man unterstellt, dass sie es können sollten, ja, dass ich finde, dass wir eigentlich auch mehr Debatte darüber brauchen, was eigentlich gute Beteiligung ist. Und da spricht man am besten auch wieder mit Kindern und Jugendlichen selbst. Da gibt es auch eine spannende Studie zu von der Bertelsmann Stiftung, umgesetzt von Sabine Andresen. Children's Worlds Plus ist es. Da hat sie junge Menschen nach ihren Bedarfsdimensionen gefragt. Und da haben junge Leute gesagt, ja, wir brauchen sozusagen Beteiligung. Und also ich glaube, 5 Kriterien haben sie benannt. Finanzielle Sicherheit und so weiter und so fort. Es war auch ein Bedarf, den Kinder und Jugendliche da für sich ganz stark benannt haben. Und die haben aber auch, es war eine spannende Studie, weil sie auch unter sehr beteiligenden Bedingungen umgesetzt wurde. Es gab auch ein Jugendgremium, das an allen Phasen der Studie sozusagen beteiligt war und auch die Ergebnisse mit interpretiert hat. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass junge Leute in dieser Studie und aber auch in vielen anderen Kontexten immer wieder sagen, Beteiligung ist ja keine Checkliste und es ist eigentlich auch keine Utopie, sondern Beteiligung ist für uns schon dann gut, wenn wir das Gefühl haben, jemand meint es aufrichtig mit uns. Jemand ist wirklich interessiert. Und das ist ja für PolitikerInnen vielleicht auch nochmal ein tröstlicher Gedanke, weil so politische Prozesse, und das ist ja wiederum auch das Wundervolle an Demokratie, dass Politik und Demokratie Aushandlungsprozesse sind, die unter Umständen auch viel Zeit in Anspruch nehmen und die unter Umständen auch dazu führen, dass nicht alle zufrieden sind, sondern jeder ein bisschen. Und jeder ist ein bisschen unzufrieden. So funktioniert halt Demokratie und das sind die auch besondere Kompetenzen, die darin irgendwie verortet sind. Dass aber am Ende des Tages es damit steht und fällt, wie ich mich verorte. Ja, ob ich das Gefühl habe, dass das hier, dass ich grundsätzlich mich einbringen kann, dass ich grundsätzlich sagen kann, wenn mich was stört, dass ich grundsätzlich Verantwortung übernehmen kann. Und das passiert eben auf ganz vielen anderen Ebenen als eben auf solchen Abhaklisten.
Ich finde da einen Aspekt nochmal ganz spannend, vielleicht diese Kinderrechte-Werkstatt zum Beispiel, die Sie ja im April hatten, das war für Kinder ab 14 Jahren. Aber wenn wir über Kinder und Jugendliche sprechen, sprechen wir natürlich über ganz unterschiedliche Lebensphasen. 0 bis 3, bis 7, bis 14, bis 18. Da muss ich ja auch unterschiedliche Ansätze der Beteiligung wählen. Funktioniert das überhaupt? Wie will ich denn ein dreijähriges Kind beteiligen oder vielleicht auch 7-jähriges? Da geht es wahrscheinlich schon besser. Wie gehen Sie mit dem Thema um? Weil, ja, wir sind dann schnell, ich merke das jetzt auch gerade, man ist dann schnell beim Bereich Jugendliche, mit denen man auch schon diskutieren können, wo zitierfähige Dinge auch für Ministerien herauskommen und Ähnliches. Aber es sind ja auch die 6-7-Jährigen.
Ja, ja, genau. Und auch da ist ja die Frage nach Interessens- und Selbstvertretung. Ne? Also es gibt eine Landesschülerinnenvertretung, wo ist das Äquivalent für die Kita-Kinder. Ne? Mhm. Und wenn ich das auch, ich finde das noch nicht mal radikal. Ja, manch einer würde es radikal finden, weiterdenke, dann braucht es auch solche Formate und Gremien. Ja, und die müssen aber auch gut organisiert sein und unterscheiden sich vielleicht auch methodisch, Auch da eine spannende Anekdote. Als ich noch für die ganzen Kitas zuständig war, habe ich dann vor Kommunalpolitik erklären müssen, warum es eben wichtig ist, auch sehr junge Kinder im Bereich der Krippe zu fragen, wer darf dich denn wickeln? Wie möchtest du denn auf die Wickelkommode raufkommen? Oder möchtest du lieber unten auf dem Boden gewickelt werden? Oder möchtest du dir vielleicht sogar selbst die Windel wechseln? Mhm. Oder wie viel möchtest du beim Mittagessen dir in dein Glasgefäß füllen? Ja, Glas, damit ich sehe, wie viel ist da drinne und was das eigentlich alles mit Demokratiebildung zu tun hat und nicht nur mit Kinderschutz, ja, sondern viel weiter reicht. Und gleichzeitig vielleicht in derselben Woche in der Uni irgendwie war, um Studierenden der Erziehungswissenschaften zu erklären, wie wir eigentlich Demokratiebildung in der Krippe machen, als gelingendes Beispiel. Für mich ganz praktisch ist es so, dass ich zu unterschiedlichen Themen auch unterschiedliche Formate wähle. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr mit der Landeszentrale für politische Bildung vor den Wahlen, da sind wir durch ganz Hessen gereist und haben mehrere Workshops gemacht und haben Kinder und Jugendliche gefragt, was beschäftigt euch denn gerade, was fordert euch heraus, was sind eure Lösungsvorschläge? Und da ist es durchaus auch dann so, und das ist ja jetzt so nett, dass ich dann auch als pädagogische Fachkraft in so eine Kita marschieren kann. Und dann bin ich auch nicht alleine mit den Kindern, aber dass man mir deshalb ein Stück weit unterstellen kann, dass ich die Kompetenz habe, die richtigen Worte und Methoden zu finden. Aber da war ich durchaus auch in einer Kita, um mit sehr jungen Kindern zu sprechen darüber, was sie beschäftigt. Und dann ist es mein Auftrag, das dann wiederum auch zu übersetzen und die Themen dieser sehr jungen Kinder in diese Formate auch zu bringen. Und was sozusagen dann weitere Formate und Gremien dann angeht, finde ich, hat man auch nochmal eine besondere Aufgabe, eben Verantwortung aus so einer Perspektive von Kinderschutz mitzudenken und sich zu fragen, was ist denn jetzt das richtige Format und was kann man Kindern an den Stellen auch zumuten? Ja? Und sind es dann nicht auch andere Formate, die ich wählen kann, soll und muss? Also ich glaube, man hätte keinem Kind aus der Kita diese Kinderrechte-Werkstatt, so wie wir sie da umgesetzt haben, so in der Form zumuten können. Die Perspektive von sehr jungen Kindern ist trotzdem nicht weniger relevant.
Sie haben es jetzt gerade auch noch mal erwähnt. Vielleicht machen wir den letzten Dreh, bevor wir dann so in die Endphase unserer Sendung eintauchen, zum Landesaktionsplan zum Schutz von Kindern und Jugendlichen gegen sexualisierte Gewalt. Vielleicht nehmen Sie einfach da unser Fachpublikum ja auch noch mal mit, wie das Land einfach mit dem Thema jetzt so strukturiert einfach umgegangen ist und wieso auch die Verbindung letztlich zum Thema Kinderrechte natürlich da auch geschaffen wird.
Das war ja ein sehr großes Projekt auch in der letzten Legislaturperiode, in der man sich vorgenommen hat, eben diesen Landesaktionsplan, den es schon seit 2010 gibt, einfach zu überarbeiten und zu schauen, was hat sich seitdem ergeben, was müssen wir darüber hinaus verändern, welche Anpassungen sind auch auf struktureller Ebene nötig. Und man hat auch schon sehr früh versucht, Kinder und Jugendliche mit einzubeziehen, und ist vor allem an die Selbst- und Interessensvertretung herangetreten, hat aber gemerkt, dass die Themen teilweise sehr abstrakt und sehr weit weg sind von den Kindern und Jugendlichen. Also nehmen wir mal die Qualitätsstandards bei der Ausbildung zur insoweit erfahrenen Fachkraft. Muss man sich natürlich fragen, ist das jetzt so ein Thema, das man sehr gut kommunizieren kann oder was ist sozusagen jetzt sozusagen der lebensweltliche Bezug, den man mit Kindern und Jugendlichen diskutieren müsste? Und das ist derzeit Punkt, zu dem ich dann auch an Bord gekommen bin, zumindest mit dem Teil der Jugendbeteiligung. Inhaltlich war ich schon vorher dabei, nämlich mit der Frage, wie können wir das denn gut hinbekommen? Wir haben dann ein Format gewählt, eben in diesen Workshops diese Maßnahmen, die entwickelt wurden, zu diskutieren. Wir hatten dann 6 Workshops, waren unter anderem bei einem migrantischen Mädchentreff in Frankfurt. Wir waren, wir haben einen Workshop gemacht mit den Selbst- und Interessensvertretungen. Wir waren in einem Treff, in einem offenen Jugendtreff. Das fand ich auch sehr spannend. Also jeder Workshop für sich. Ich war sehr spannend, den fand ich nochmal, der ist mir insbesondere nochmal hängen geblieben und hat eben aus diesen ganzen Maßnahmen, die entwickelt wurden, Themen rausgezogen, von denen man der Meinung war, die sind lebensweltlich so nah dran, dass es sich lohnt, die mit Kindern und Jugendlichen zu diskutieren, ohne sie, ich sag mal, für was vorzuspannen, was an der Stelle gar nicht adäquat ist. Mhm. Ja. Und diese Ergebnisse sind dann wiederum in die Maßnahmen mit eingeflossen und es ist ein Artikel daraus entstanden, den man jetzt nachlesen kann, wo durchaus auch sehr kritische Anmerkungen der Kinder und Jugendliche hinterlegt sind. Sowas wie auch eine Shisha-Bar kann ein Schutzraum sein, also ein Safe Space. Denkt doch bitte mal nicht nur an die Kirche, denkt doch auch, wenn ihr über Schutz nachdenkt, über andere Räume nach und denkt doch auch bitte über andere Kulturen nach. So, das war eins der Themen.
Da darf ich gleich was dazu sagen an der Stelle. Das ist total interessant und wertvoll für mich. Wir haben ja das als Stiftung, haben wir ja das Projekt Notinsel ins Leben gerufen. Und mein Beispiel ist, wenn ich mit unseren Standortpartnern spreche, ihr seid dafür verantwortlich, die richtigen Geschäfte auch auszuwählen und zuzulassen. Und dann sage ich immer, na, vielleicht muss es nicht unbedingt die Shisha-Bar sein. Ja. Ich als Erwachsener bringe immer dieses Beispiel. Ja. Finde ich total spannend jetzt. Ja. Ich werde dieses Beispiel nicht mehr bringen, sondern sagen, ja, überlegt grundsätzlich, welche Geschäfte und Orte geeignet sind, Kindern in Not- und Gefahrensituationen Zuflucht zu geben. Und nicht per se es auszuschließen. Ja. Finde ich total spannend.
Ich lerne da auch immer so viel und dann diskutiere ich es auch immer mit meinem Resonanzraum zu Hause, weil es mich dann schon auch mal echt überrascht und denkst, okay, das habe ich jetzt aber ganz anders eingeschätzt. Aber das ist ja auch der Grund, weswegen wir das machen. Gleichzeitig finde ich, muss man schon auch sagen, also ich habe jetzt neulich auch noch mal einen ganzen Tag lang mit jungen Menschen einen Workshop gestaltet zu sexualisierter Gewalt in digitalen Räumen. Der mir echt die Ohren geschlackert. Also einmal, weil ich gar nicht einen Überblick darüber hatte, welche digitalen Räume es alles so gibt. Ja, also Omme TV oder keine Ahnung was, das kannte ich alles gar nicht. Oder ich war noch nie auf Reddit. Ja, aber Reddit scheint echt ein Ding zu sein. Das ist ja wiederum ergiebig. Gleichzeitig geht es ja da thematisch um sexualisierte Gewalt. Ja? Und wovon ich in unterschiedlichen, also grenzen wir es an der Stelle vielleicht nochmal auch gezielt zur Arbeit mit Betroffenen ab. Ja? Also wir haben ja jetzt in Hessen auch diesen Interims-Betroffenenbeirat. Andere Länder initiieren solche Prozesse auch gerade. Es gibt den Betroffenenbeirat auf Bundesebene. Die sind ja sozusagen aus der Perspektive von selbst betroffen sein in unterschiedlichen Kontexten, in unterschiedlichen Lebenswelten, Expertin eben für diese Situation als betroffener Mensch. Und ich adressiere ja jetzt, ohne das Ticket betroffen zu sein, junge Menschen als Expertin ihrer Lebenswelt. Und ich finde, das ist immer wichtig, sich das auch nochmal zu vergegenwärtigen, wenn man mit jungen Menschen darüber spricht. Ich habe für mich jetzt auch nochmal sehr mitgenommen bei der Frage von, wie gestalte ich diese Workshops und wie thematisiere ich auch nochmal stärker, auch zu reflektieren, wie man es dann auch schaffen kann, Sexualität nicht nur als was Gefährliches zu vermitteln, etwas, wo einem was passieren kann, sondern auch als ein zutiefst menschliches Bedürfnis, etwas, was bestenfalls eine spannende Erfahrung, eine positive Erfahrung sein kann, etwas, was für Nähe und Verbundenheit steht, aber auch für viel mehr noch als nur das. Ja? Wie kann man, wenn man eben solche schwierigen Themen mit jungen Menschen spricht, nochmal auch das Thema dann als solches in die Waage bringen und ein Gleichgewicht herstellen. Das ist schon auch nochmal eine hohe Herausforderung an so eine Interaktion.
Die allerletzte Frage kriegt Maria, aber ich habe noch eine kurze. Mich würde so ihre Vision für die nächsten 10 Jahre interessieren. Ich glaube, es ist nicht das erste Mal, wo diese Frage gestellt wird, aber aus Ihrer Position heraus, auch für das Land Hessen, aber vielleicht auch bundesweit, Wo ist da so Ihre Vision?
Also die ganz große Vision wäre Kinderrecht ins Grundgesetz, Herabsenkung des Wahlalters, und das darf man gerne radikal denken. Also für mich wäre das nicht 16, sondern früher oder sogar viel früher. Und natürlich, also meine Vision an der Stelle ist tatsächlich, Gesellschaft aus der Perspektive von Kindern zu denken. Und das wäre wahrscheinlich nochmal was für weitere Gespräche, was das dann letztendlich bedeutet. Und an der Stelle meine ich nicht Kinder an die Macht, sondern advokatorische Ethik, also Verantwortung gemeinsam dafür zu übernehmen, dass Kinder in dieser Welt einen für sich guten Ort sehen und dass sie ein Zutrauen haben für ihre Gegenwart und ihre Zukunft und das Gefühl vermittelt bekommen, so wie es ist, ist es gut und ich darf froh sein, dass ich da bin, ich darf mich verbunden fühlen.
Ja, ich hätte auch noch mal eine letzte Frage für unsere Rubrik 99 Sekunden für den Kinderschutz. Mhm. Und zwar haben wir jetzt natürlich ganz viel über die Beteiligung von Kindern gesprochen. Und es ist leider aber auch so, dass es zahlreiche Kinder gibt, die sich nicht politisch beteiligen, nicht für Politik interessieren und die jetzt sagen würden, Politik ist uncool. Mhm. Was würden Sie diesen Kindern sagen wollen? Mhm.
Also den würde ich so per se erstmal gar nichts sagen wollen, weil das ja erstmal sozusagen ihre Meinung ist. Ich würde das als erwachsene Person nur anders sehen. Ich glaube, dass eigentlich alles politisch ist und dass auch die Art und Weise, wie Kinder und Jugendliche ihre Zeit verbringen, also wo sie chillen zum Beispiel, dass das auch eine politische Dimension ist und dass ich als verantwortliche erwachsene Person oder auch als politische Mandatsträgerin die Aufgabe habe zu schauen, wie geht's jungen Menschen? Und was bedeutet das? Wie kann ich gewährleisten, dass junge Menschen gute Aufwachsensbedingungen vorfinden? Und dafür muss ein junger Mensch nicht zwingend politisch aktiv sein.
Mir bleibt an dieser Stelle gemeinsam mit Maria nur noch zu sagen, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Bauen. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.